Uns interessiert immer, wie überhaupt die Weltgeschichte weiterläuft. Wie gut, dass Jesus uns in Matthäus 24 ganz klar sagt über die letzte böse Zeit, in der wir mittendrin leben. Und Jesus ging aus dem Tempel, Matthäus 24, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten Jesus die Gebäude des Tempels. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Amen, das heißt es wahrlich. Amen, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist die schlimmste Gefahr für uns in dieser letzten bösen Zeit, in der wir drin sind: Verführung. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias, der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und jetzt kommt auch noch das Wirrwarr in den Gemeinden, in der Christenheit. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern, weltweit. Der Name Jesus ist der gehassteste Name auf der Welt von all denen, die ihm nicht nachfolgen. Wir haben den Zorn. Sie erleben schon in ihren Familien oft. Dann werden viele abfallen und werden sie untereinander verraten und werden sie untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, das heißt die Gesetzlosigkeit, das erleben wir ja heute, alles wird aufgelöst. Die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Noch nie so viel über Liebe geredet worden wie heute und ist doch so kalt. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, vom Gottesreich, vom Jesusreich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist schon sehr erschreckend, wenn man wach in diesen Tagen auf die Entwicklung blickt, die wir tagtäglich vorgeführt bekommen in allen Kontinenten der Welt. Und das erschüttert uns, wie Jesus das vorausgesehen hat, dass die heiligen Ordnungen Gottes aufgelöst werden, sogar in der Christenheit mit Füßen getreten werden, gebrochen werden. Man weiß gar nicht mehr, was noch gilt und was noch da ist. Und wir erleben, dass diese großen Spannungen zwischen den Völkern der Welt, das ist halt unheimlich. Das ist so beobachten, wie das geschieht in den großen Nationen der Welt. China, Türkei, Lateinamerika, überall. Wir wollen jetzt nur auf eine kleine Beobachtung hinweisen, die Jesus gesagt hat. Es wird das Evangelium gepredigt werden, aber nicht bloß gepredigt, sondern weitergesagt werden, weitergetragen werden. Von so vielen Menschen aus allen Nationen, Sprachen und Völkern. Und dieses Evangelium, wir haben ja erst seit einigen Jahren diesen Zustand, dass es keine Nation der Welt gibt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. war vor 30 Jahren noch ganz anders. Da hatten wir völlig verschlossene Länder. Wir haben heute in allen Nationen der Welt Jesus gemeint. Teilweise nur im Untergrund, wie in Saudi-Arabien. Selbst in Marokko. Und wie? Wie kennen wir doch aus? Wir haben einen Mitarbeiter wieder entsandt von christlichen Fachkräften jetzt nach Nordkorea in eine Universität, wo lauter wiedergeborene Leute sind. Also davon will ich Ihnen heute Abend gerade erzählen, dass Sie das wissen. Und zwar, je mehr die Menschen sperren, das hat der Zinzendorf mal gesagt, die Sache ist einmal ausgemacht. Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht. Wohl uns des feinen Herrn. Und die Widerstände der Herren dieser Welt, die können das Evangelium nicht aufhalten. Und das ist so ungeheuer, die Widerstände sind so groß. Wir hatten in Stuttgart immer einen Missionar, wenn er in Heimaturlaub war, den Dr. Riedel von der Aussätzigen Mission aus Esslingen, der große weltweite Aussätzigen Mission, der war in Bhutan. Und immer wenn ich den Dr. Riedel getroffen habe, hat er mich so ein bisschen gehebelt und hat gesagt, der Bruder Schiffbuch behauptet ja immer, in Bhutan gäbe es Christen. Ich bin seit 30 Jahren als Arzt in Bhutan, es gibt keine Christen. Aber was wir schon lange wussten, dass durch die indischen Evangelisten im Untergrund, die so schlicht eingeschleust werden konnten, auch in dieses völlig geschlossene buddhistische Land, hat es Jesus Leute gegeben, ganz verborgen, natürlich im Untergrund, dass man es gar nicht verstehen konnte. Und es ist vor etwa 8 Jahren passiert, dass wir von Hilfe für Brüder für das völlig verschlossene Land Bhutan sogar das Gebäude kaufen durften, wo die Studentenmission ihr Büro hat. Schon so schnell ist das gegangen. Die Studentenmission hat ein Büro, von der sie aus arbeiten an den Universitäten. Das ist so gewaltig. Aber was uns überhaupt interessiert, was läuft denn da eigentlich ab? Wir haben ja eine ganz schreckliche Schwindsucht mit dem christlichen Glauben. Und deshalb irritiert das immer, wenn ich das erzähle. Wir haben das größte Wachsen der Weltchristenheit überhaupt in den letzten 2000 Jahren. Aber nicht in den Ländern des Wohlstands. Nicht in den Ländern des Wohlstands. Diese Schwindsucht hat schon längst Kanada und Nordamerika ergriffen. Da ist es so, dass die bibeltreuen Christen stark auf dem Rückzug sind und der Einfluss geht zurück, obwohl in Amerika das immer noch gewaltig ist. Aber man hat schon lange gesagt, dass heute in China mehr Christen in den Gottesdienst gehen als in den USA. Und das in China, wo bis heute die Religionspolitik völlig verschlossen ist und gegen das Evangelium sich wappnet, mit der ganzen Staatsgewalt. Das bedeutet auch die großen Einschränkungen, es darf nicht frei verkündigt werden, es darf kein Christ Staatsbeamter sein, weil der natürlich Partei sein muss und dann muss er sich dem Atheismus verpflichtet fühlen. Und die vielen Einschränkungen, die wir hören. Es hat uns ja vor Jahren, hat man es ja gar nicht glauben können, wie uns die Fachleute gezeigt haben und gesagt haben, es gibt in China 130 Millionen Jesus-Leute, Jesus-Bekenner, Bibelchristen in 130 Millionen. Und dass diese große Bewegung, ja man muss mal sehen, wie war das denn? Es war eine der schwersten Missionen, die Hudson Taylor begonnen hat, Morrison zuerst und diese großen Missionare, China mit der großen Weisheit und mit der großen religiösen Bindung. Und dann auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes, schon als die Kommunisten übernommen haben, 1949 in der Revolution, da gab es etwa eine 750.000 Christen in China, katholisch, evangelisch zusammengenommen. Das war eine Riesenzahl. Und dann ist etwas passiert, was wir gar nicht verstehen. Auf dem Höhepunkt von Maos Revolution, Mao-Kult, Mao die rote Sonne, mit der kleinen roten Bibel, wo man da war, wo die alle rumgerannt sind. Sie erinnern sich doch nicht, dass Sie noch miterlebt haben, im Studentenaufstand in den 68er Jahren, die große Mao, Ho Chi Minh und was sie gerufen haben. Da hat Gott führende Verfolger der Gemeinde sich offenbart. Es gibt im Internet, wenn Sie es anklicken, 4 DVDs, das Kreuz Christen in China. Da haben Chinesen das selber dokumentiert, diese wunderbaren Aufnahmen von den Gottesdiensten. Und in der zweiten Folge, wenn Sie das können Sie im Internet ja im Schnelllauf durchgucken, das Kreuz Christen in China, Sie können die DVD auch kaufen, das ist ein ganz wichtiger Einblick, das einmal zu sehen, wie führende Christen erzählen, wie das war auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes. Einer erzählt, ich war für 10.000 Studenten verantwortlich, wir sind durch die Dörfer gezogen, wir haben alle Kirchen niedergerissen, wir haben sie aufgespürt, wo noch Prediger waren, und einen alten Prediger haben wir den Stiefeln, haben wir ihn traktiert, und er hat sterbend gebetet, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie dich erkennen. Und ein Jahr später, sagt der Mann, bin ich Jesus-Jünger geworden. Sehen Sie, das ist ein Geheimnis, das nur Gott tun kann durch den Heiligen Geist. Und das ist so wunderbar. Wir waren ja auch mit unseren Missionen gar nicht beteiligt. Wir haben sehr viel unterstützt, etwa die großen Rundfunkmissionen. Der größte Rundfunk, evangelikale Rundfunksender ist nicht TWR, Transworld Radio, sondern Far East Broadcasting, die über von den Sendern des Pazifikos 90 Stunden Programm jeden Tag in all den verschiedenen Sprachen, Dialekten. Da war die Bible School in der Erde, die Bibelschule durch die Luft, in all den chinesischen Sprachen. Das war überall verbreitet. Und schon ganz früh war ich dort in China unterwegs. Zunächst einmal in dieser großen Zentrale in Hongkong von dieser Far East Broadcasting, FEBA nennt man das, abgekürzt. Da haben die mir die Briefe gezeigt, die sie bekommen. Da hat man bei uns noch gar nicht das geglaubt, dass es das gibt. Da hat man noch abgestritten, dass es überhaupt Untergrundchristen gibt. Das kann doch gar nicht sein. Und da zeigen sie mir einen Brief, da schrieb eine Frau aus dem Innern Chinas, wir sind nur noch drei alte Frauen. Die letzten Überbleibsel als Christen, aber wir treffen uns jeden Abend zum Gebet. Und daraus sind in wenigen Jahren 18 Gemeinden entstanden, mit Hunderten von Gläubigen. Sehen Sie, was Gott im Verborgenen tut. Es war damals dann der Wunsch der chinesischen Christen, sie haben Ernst Vater und mich eingeladen, sie wollten uns diese Gemeinden zeigen, diese Untergrundgemeinden, wenn man es gar nicht glauben kann. Ein Dr. Jonathan Chow von Hongkong hat uns begleitet. Ernst Vater wurde krank, ich bin allein gereist. Es war überwältigend. Sie haben uns dort hinausgefahren ins Land, immer mit Taxi gewechselt, im Untergrund. Teilweise sind sie ins Hotel gekommen und haben uns erzählt, mit welcher einer planmäßigen Art sie das machen. Das Training der Evangelisten, auch in der großen Ernte, wie die Landarbeiter sich nachts noch treffen und ihre Versammlungen machen. Natürlich alles unter der strengen Beobachtung des Geheimdienstes. Und es war dann für uns eine Überraschung, wie in den 90er Jahren auf einmal wir gebeten wurden, wir sollten, ob wir nicht Dozenten aussenden können mit unseren christlichen Fachkräften in die Mandschurei. Und das war interessanterweise ein Mann von der UN, der in Peking für das Hochschulwesen in China zuständig war. Er hat gesagt, wir suchen Leute, Professoren, die keinen Alkohol trinken und die nicht geschieden sind. Ich sage, was ist das? Und er sagt, ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Ich dachte, das ist irgend so Moonsekte oder was ist das denn? Nicht kein Alkohol trinken und so weiter. Und er hat dann noch eine Adresse gegeben von einem koreanischen Professor in Ost-Berlin, den soll ich anrufen. Der sagte nur, reisen Sie hin, gucken Sie sich das an. Nun war das für mich sehr schwierig neben meinem Gemeindedienst und ich konnte nur im August hingehen, das war ungeschickt, da war gerade Ferien. Da ist eine Universität, wo 160 wiedergeborene Leute lehren in allen Fächern. Ingenieurwesen, Architektur, Metalltechnik, Medizin, ärztliche Ausbildung. In der Zwischenzeit haben wir ja viel mehr noch erfahren von diesem Dekan Dr. Kim, der im Neckarstadion in Stuttgart beim Gemeindetag gesprochen hat, der längst in Nordkorea eine Universität aufgebaut hat. Das können Sie im Internet anklicken. PUST, Pyongyang University of Science and Technology. Steht ganz offen drin, wir sind Christen, wir wollen Nordkorea helfen. Jetzt fragen wir gleich, ja, was können die machen? Die können weder predigen, noch können sie öffentlich auftreten, noch können sie Reklame machen. Die werden rechts und links von einem Geheimdienstmann beobachtet, es wird in der Ewigkeit sichtbar sein, welche Frucht Gott gewirkt hat. Als neulich Trump einen inhaftierten Amerikaner aus Nordkorea befreit hat, das war ein Mitarbeiter dieser christlichen Universität von Pyongyang. Und das waren die Südkoreaner, die nicht losgelassen haben. Darf ich weiter erzählen?
Ja.
Wunderbar. Der wurde befreit, war ein Mitarbeiter dieser Universität. Und das Erstaunliche ist, wir haben fast 20 Jahre lang in der Mandschurei in Yenshi, einer indischen Universität mit 2000 Studenten, haben wir unsere Dozenten gehabt. 10 Leute, denen strikt verboten war, irgendein religiöses was sagen. Das ist in ganz China so. Man darf überhaupt nichts religiös sagen, egal von welcher Religion. Unsere Leute ganz wichtig, aber sie wissen, was unter vier Augen geschieht, das bleibt ein Geheimnis. Und wenn die Fragen kommen, ganz großer Einbruch war, wie einer der Studenten nach langem Leiden starb. Und sie fragen, was glaubst denn du, was jetzt ist? 80% der Studenten in China sind dort zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ist das nicht wunderbar? Und dass wir das in vielen Stellen verfolgen, es bleibt ein Geheimnis, man kann über die Dinge, vielen Dinge gar nicht viel reden. Aber ich will Ihnen eigentlich zunächst einmal sagen, was ist denn das Geheimnis überhaupt? Warum kommen denn heute in den Ländern, in denen noch nie das Evangelium verkündet wurde, so viele Leute zum Glauben? Wie ich in Burma war, in Myanmar, habe ich eine Gruppe von einheimischen Burmesen besucht, die nannten sich Evangelistik, die hat in burmesischer Sprache, Myanmar Inland Mission, nannten sie auf Burmesisch. 4 Männer, und die erzählten mir und sagten, wir waren buddhistische Mönche. Ich sage, wirklich, seid ihr mit diesen gelben Putten rum? Ja, wir sind da und haben da gebettelt, die wollen ja immer das Essen und Buddhismus, und sagen, ja, das wart ihr. Wie seid ihr denn zum Glauben an Jesus gekommen? Das Wunderbare ist, da waren gar keine Missionare beteiligt. Das ist erstaunlich. Die sagen, wie wir zum ersten Mal von Jesus gehört haben, ist eine Sehnsucht bei uns aufgewacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es verging lange Zeit, bis wir zum ersten Mal ein neues Testament in der Hand hatten. Und dann sagen sie mal, dass du weißt, der Buddhismus ist eine sehr weise Religion. Das ist ja gegen den Stress, die Ruhe, die der Buddha ausstrahlt, wenn er so da sitzt mit seinen Bauchfalten und so. Ruhige gegen den Stress der Zeit. Aber was uns in Jesus gegenüber trat, die Wahrheit, das Licht, die Helligkeit. Und wir mussten ihm gehorsam werden. Wir mussten ihn suchen. Das ist etwas, was Sie überall hören, heute auch ganz viel von Muslimen, etwa Iranern, in Teheran, unter dem Druck Khomeinis, ganz stark. Es ist ja ganz gewaltig, wie die Perser sich dort sammeln, in ihren Versammlungen, in den Häusern, Evangelisten teilweise aus USA, über das Satellitenfernsehen. Da sind oft 30 Leute da und über das Telefon wollen sie Verbindung haben. Wir wollen uns taufen lassen. Was können wir machen, dass wir Jesus gehören? Ein Hunger nach Jesus geht durch die Welt. Und jetzt rede ich wieder nicht von den Wohlstandsländern. Ich rede jetzt von den Ländern, wo der Name Jesus bisher noch nicht verkündet ist. Sie haben mit Recht Nordkorea angesprochen. Da gibt es viele Länder. Selbst Zentralasien wurde völlig auf der Seite liegen gelassen. Zentralasien war nie mit dem Evangelium erreicht. Samuel Zwemer, der größte Muslimmissionar, hat immer gesagt, das wird die letzte Aufgabe der Weltmission sein. Und man konnte nach Zentralasien erst nach der Wende rein, weil in der Sowjetunion war keine Missionsarbeit möglich. Und die Deutschen, die dort waren, unsere Russlanddeutschen, wir haben sie immer bei Licht im Osten gefragt, was macht ihr denn eigentlich für die Kasachen und die Kirgisen und die Turkmenen und die Tadschiken und die Usbeken? Da sagen sie, ah, wir haben keinen Kontakt, die stinken so nach Knoblauch. Sehr interessant, was oft in der Mission oft ein Hindernis ist. Wir würden die nie beim Trampen mitnehmen im Auto oder so. Und wie die Wende kam 1990, da waren es vor allem 2 Deutsche, die Namen wie sie Heinrich Voth in Kirgisistan, alter Mann, und Franz Thiessen, ein Baptist, in Kasachstan. Die sind immer wieder gekommen und haben gesagt, wir brauchen Bibelteile zum Verteilen. Es kam zu uns, zu Hilfe Brüder, und sagt, brauchen wir wieder 10.000. Sagt das, man hört mit dem Unsinn auf. Wenn man das so verteilt, das nehmen die doch bloß zum Anzünden vom Ofenfeuer, der Papier. Das sagt, nein, nein, nein. Das sind alles Muslime, aber die lesen das. Und dann kam er, ich weiß noch, wie er abends um 6:45 geklingelt hat, der Heinrich Voth. Wir haben jetzt schon 3 Gemeinden. Das gibt's doch. Und dann hat er gesagt, jetzt musst du kommen. Wir haben eine Konferenz in Almaty, das ist in Kasachstan. 450 einheimische Prediger, Kasachen, Kirgisen, Usbeken. In einer Geschwindigkeit ohnegleichen. Wir hatten früher bei Licht im Osten uns bemüht, was kann man denn tun? Wir fanden gar keinen Kasachen, der das Evangelium in der kasachischen Sprache für den Evangeliumsrundfunk lesen konnte. Wir fanden nur den Waldemar Glatt, der war in einer so Jurte aufgewachsen, so eine, wie die da haben, die Kasachen, der konnte das sprechen, der war hier in Deutschland und den hat man dann bemüht, aber wir kannten sonst gar keine naturmäßigen Kasachen oder Kirgisen. Heute sind ganz viele lebendige Gemeinden dort entstanden und eine Verfolgung ist da. Ist immer ein Kennzeichen, sobald das Evangelium da ist, ist eine Verfolgung da und eine heftige Verfolgung. Die war damals schon, als ich in Almaty war, in Usbekistan da, da haben sie erzählt, wie ihre Evangelisten schon umgebracht werden, weil die Feindschaft gegen das Evangelium sehr groß ist. Aber heute, auch in Kirgisien ist die Verfolgung der Gemeinden sehr groß. Vor ein paar Tagen hörte ich, dass Gemeinden Geldstrafen aufgelegt werden, die mehr ist, als was die Gemeindeglieder in einem Jahr verdienen können. Geldstrafen werden der Gemeinde aufgelegt, um sie einfach kaputt zu machen von diesen Regierungen. Das sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und wir müssen bloß, was uns einmal wichtig ist, dass der Hunger nach Jesus so groß ist und nach seinem Wort. Vor vielen Jahren, ich war noch in der Stuttgarter Gemeinde, da haben mir Freunde angerufen, sie hätten eine chinesische Staatsdelegation hier und da sei ein Mann da, der wollte getauft werden. Der kam von Tsingtau und ich sagte, das kann ich doch nicht machen, wenn da einer kommt und will getauft werden, wir wollen das doch nicht, dass es so billig da zu haben ist. Und ich habe gesagt, ich muss da mal mit dem Mann reden. Dann hat er auf einmal, ich habe gemerkt, der kennt ja das Neue Testament durch und durch auswendig. Ich sage, ja, wie ist das denn bei Ihnen? Sagt ja, unsere Not ist, ich bin Professor an der Universität, wenn das öffentlich wird, dass ich Christ bin, verliere ich meine Professur. Weil Staatsbeamte, auch Polizisten, müssen linientreue Parteigenossen sein. Und sagen, meine Frau ist Professorin, das kann ich mir nicht leisten. Und wir haben dann gesprochen und sagen, ja, wie kommst du denn überhaupt zum Glauben? Wie ist das bei dir geschehen? Dann sagt er, wir waren ganz eifrige Marxisten, Sozialisten, durch und durch als Studenten an der Uni. Und dann kam die schreckliche Unterdrückung der Revolution auf dem Platz des himmlischen Friedens, wo ja Tausende umgebracht wurden. Und das war für uns ein Schock. Ist das der Sozialismus? Wir saßen in dem Studentenheim und weinten und weinten. Und wir weinten. Was soll denn werden? Und dann haben wir gesucht, wir haben alle religiösen Schriften gelesen, den Koran haben wir gelesen, wir haben die Veden der Hindus gelesen und dann sagt das Gleiche wieder, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten. Du ahnst es nicht, was in uns ausgelöst wurde. Ich freue mich, weil wir morgen auch diesen Visionstag hier haben, wenn Ihnen das einmal wichtig werden soll. Wir reden viel über religiöse Fragen. Reden Sie immer nur in Ihrem Zeugnis von dem, was Sie mit Jesus erlebt haben. Wenn Sie türkische Nachbarn haben, reden Sie nie über die Unterschiede der Religion. Streiten Sie nie, sondern sagen Sie, ich kann ohne Jesus nichts. Und reden Sie auch, ich bin unter der Schuld meines Lebens jeden Tag meiner Versäumnisse verloren, wenn Jesus nicht am Kreuz für mich gestorben wäre. Wissen Sie, dass das bei allen Muslimen, die Christen, die entscheidenden Zeugnisse sind. Es braucht oft Jahre, bis das aufgeht. Das Samenkorn des Evangeliums. Aber geben Sie ein Jesus-Zeugnis weiter und dringen Sie darauf in Ihren Gemeinschaften und Versammlungen, dass nicht über all die Geheimnisse des Evangeliums gesprochen wird, dass über das, was uns offenbar ist, dass Jesus der Heiland ist und der Retter, der zu uns gekommen ist, das, was Sie erleben und weitersagen. Und das ist etwas, was Sie auch überall hören. Und das ist so groß in diesen Tagen, dass das weitergeht. Wir haben jetzt bei den verfolgten Christen in Bangladesch eine Sache gehört, die hat uns sehr beschäftigt. Dass ein Muslim Christ geworden ist. Sie wissen ja, dass im Koran drin steht, wenn ein Muslim Christ ist, muss er getötet werden. Nicht darf, muss. Und das wurde in diesem Fall, es wird nicht immer so vollstreckt, wurde es sogar durch einen Gerichtsprozess verfügt. Und bis zur Hinrichtung wurde diesem Mann, der Christ geworden war, ein einheimischer Bangladeschi, Beamter beigegeben, der ihn begleiten sollte und versuchen, ihn doch wieder zurückzuholen von seinem Irrweg. Und dann hat er mit ihm gesprochen, Tag und Nacht in der Zelle. Warum machst du so einen Unsinn? Du kannst doch dein Leben retten. Du musst doch das was widerrufen. Da hat er gesagt, ich kann doch das nicht absagen, was Jesus mir schenkt. Und als er umgebracht wurde, das Urteil vollstreckt wurde, ist dieser Beamte, der Bangladeschi-Beamte, der auch Muslim war, Christ geworden. Das Zeugnis des Hingerichteten. Und das bewegt uns, solche Dinge. Wie das möglich ist, durch das Lebenszeugnis. Wir sagen immer, ich möchte durch mein Leben Zeugnis geben, aber doch nicht durch mein Schweigen. Durch mein Jesus-Zeugnis will ich davon reden und davon Zeugnis geben. Das Bewegendste ist ja jetzt passiert, als in Libyen die ISIS 21 ägyptische Landarbeiter dort am Strand genommen hat, in diesen orangenen Kutten, und hinter ihnen stand ein Mörder mit dieser Schwert. Es war ja überall bei uns im Fernsehen durchgelaufen. Martin Mosebach, ein katholischer Journalist vom Spiegel, hat ein ganz großartiges Buch geschrieben, die 21. Er hat die Familien besucht in Ägypten. Er hat das alles erzählt, was es war. Das waren Männer, die in Libyen etwas Geld verdienen wollten, weil ihre Familien in Ägypten sehr viel Not litten. Aber es waren alles Christen. Die Hälfte von denen kam aus der Arbeit von der Maggie Gobran, die auch dort im Neckarstadion dabei war. Diese Frau, die diese Kinderheim macht, die dort zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Und dann schreibt Martin Mosebach, 4 Wochen lang wurden diese 21 systematisch mit Gehirnwäsche bearbeitet. Sie sollen ihrem christlichen Glauben absagen. Und als dann der Tag kam, dort an der Küste, sollten sie rufen, Allah uk Achbar. Wissen Sie, was sie gerufen haben? Jesus, mein Heiland. Ist Ihnen das Ihr Zeugnis? Ist Ihnen das Ihr Wort? Darunter war ein Ghanesischer, der eigentlich gar nicht zu den Ägyptern gehörte. Der hat nicht gesagt, ich will raus. Er sagt, ich will für Jesus mein Leben lassen. Ich habe neulich einen ehemaligen Muslim, einen Perser, gefragt, ist dir das bewusst, unter welcher Bedrohung du dein Leben lang stehst, wenn du Christ geworden bist? Dich kann doch jeder umbringen. Da sagt er, es macht doch nichts, ich habe doch Jesus. Eine so wunderbare Sache. Und das muss uns doch aufwecken in unserer toten Christlichkeit, in unserer Gemeindediskussion, wo wir alle Fragen erörtern und gar nicht mehr das Wichtigste haben. Das, was uns so bewegt, hast du Jesus und lebst du mit ihm. Und darum ist das ganz groß, was alles heute geschieht. Für uns, die wir ja in einer Krise der Mission sind. Wissen Sie, die Mission wird nicht durch unsere Missionsgesellschaften getragen. Neulich schrieb wunderlich von der Südosteuropa-Mission so gut, man könnte alle Missionsgesellschaften auch entbehren. Jesus würde sein Reich trotzdem machen. Nämlich durch seine Zeugen, das sind Sie, die das tun in ihrer Nachbarschaft, in der Familie, wo sie das tun. Und das ist oft wunderbar. Und heute ist der Großteil der Weltmission wird durch die einheimischen Missionare getrennt. Es ist sicher eine 6-stellige Zahl, über 100.000, wahrscheinlich noch viel, viel größer. Das sind Leute, das kostet gar nicht viel Geld, wenn so indische Evangelisten in die Nachbarländer gehen, hinüber nach Nepal. Im Jahre 1950 gab es in Nepal keinen einzigen Christen. Nepal ist ein hinduistisches Königreich. 1950 kann man sich so etwa an den Rückerinnern von unserem Leben her. Und dann sind die indischen Evangelisten und die Nepalis, die im Ausland Christen geworden waren, eingesickert ins Land. Da waren immer Hunderte im Gefängnis. Heute ist die Zahl der bekennenden Jesusleute in diesem hinduistischen Land, und das ist ein straff hinduistisches Land, christenfeindlich, mit über 1 Million bekennender Jesusleute. Was hat denn Jesus gesagt zum Wohlstand? Jesus hat im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld es ganz eindrücklich gesagt, und Sie kennen es noch vom Wortlaut. Das unter die Dornen fällt, was ist das? Er gibt ja selber Erklärung. Die Sorgen dieser Welt unter Betrug des Reichtums ersticken das Wort Gottes. Und das ist eine Frage in Ihre Bibellese, an Ihren Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Mich beeindruckt das ja immer so. Wir haben ja so viele Leute, die die biblische Botschaft umdeuten. Wir kennen ja das von den Theologen und von den Spöttern und den Feinden und den Verfolgern des Evangeliums. Ist das nicht ein Wunder, dass all die Feinde es nie fertiggebracht haben, auch nur ein Wort im Bibeltext zu ändern? Wir haben durch 2000 Jahre einen unversehrten Bibeltext. Obwohl es doch so viel, oh, bei uns in Württemberg, wie viele Leute sagen, die Bibel darfst du nicht wörtlich nehmen, ist alles, aber wir haben sie doch alle. Jeder kann zur Bibel, zum Wort Gottes zugreifen und weiß, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Und darauf können sie leben und darauf können sie sterben. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Punkt, das ist ganz wichtig. Es ist eine beispiellose Christenverfolgung. Auch in diesem Wort hat uns Jesus darauf hingewiesen, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Der Jesus-Name ist gehasst unter den Völkern der Welt. Warum denn? Warum ist denn die Feindschaft so groß? Das erkennen Sie doch schon bei Ihren Enkeln, wenn Sie in der Schule einen Schülerbibelkreis oder was machen wollen, einen Gebetskreis machen, geht der ganze Spott los der Kameraden. Sie wissen, wie das immer war, auch in unseren Gemeinden, wenn die Gläubigen sich gesammelt haben, dass der Spott, warum ist denn das? Weil Jesus entzaubert die Mächte dieser Welt, auch die Religionen. Jesus entzaubert die Mächte dieser Welt und das Evangelium entzaubert das auch heute beim modernen Menschen. Man kann ohne Jesus nicht mit Gott versöhnt werden. Es gibt keinen Weg, weltweit gibt keinen Weg zu Gott ohne den Opfertod von Jesus am Kreuz. Und es kann kein Mensch auch mit allen guten Taten bestehen vor Gott. Es bleibt genauso, wie es dort im Evangelium drin steht. Und jetzt ist interessant, wie ausgerechnet die verfolgten Gemeinden in ihrer Wehrlosigkeit am meisten erleben, wie Feinde des Evangeliums zum Glauben kommen. Wachsende Gemeinden erleben wir fast nur in der Verfolgung. Ich war ja lange in der Arbeit in der Sowjetunion durch Licht im Osten, habe das dann miterlebt, damals in der Zeit des Kommunismus, als man die Bibel noch schmuggeln musste. Es war doch gar nicht denkbar in der Sowjetunion, dass die Regierung diese, ja, was waren das, waren doch schlichte Leute mit ihren Kopftüchlein und was da diese Christen, und die wurden gejagt von der Polizei, die wurden verfolgt. Und was hat die Regierung der Sowjetunion gehabt? Ich habe immer gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass die auf Bibeln eine Jagd machen. Das steht doch in so vielen Haushalten bei uns, die Bibel im Schrank, keiner greift sie. Die Feinde haben besser erkannt, welche Kraft das Wort Gottes hat. Und das ist ganz wunderbar. Es hat nirgendwo in der Kirche, in der Christenheit Erweckung gegeben, ohne das Wort Gottes. Hat es noch nie gegeben. Sonst war immer, wo das Wort Gottes verbreitet war, aber es genügt nicht. Bei uns ist das Wort Gottes noch verbreitet. Schon viele wissen das kaum mehr. Aber die Erweckung kann erst anfangen, wo das Evangelium überhaupt bekannt ist. Und darum ist das so wichtig. In der verfolgten Gemeinde lebt das auf einmal auf. Aber der Hass und der Widerstand ist ganz enorm groß. Die große Not bei uns ist, dass man immer meint, man müsse das Evangelium an unsere Zeit anpassen. Dann noch an unsere moderne, gottlose Zeit anpassen. Da kommt gar nichts mehr raus. Und viele haben noch gar nicht begriffen, dass gerade das Wort Gottes für die Leute, die ganz weit weg sind, die Sensation ist, die danach greifen, sagen, das ist ja so gewaltig, das Wort Gottes hat eine Bedeutung. Es geschieht aber nicht durch unsere Überredungskunst, sondern es ist die Kraft des Wortes Gottes, die das schafft. Ich finde das immer wieder wichtig, etwa in Kuba. Was war in Kuba, was hat Fidel Castro alles dort gemacht? Das ist ja unvorstellbar, wenn Sie das verfolgen, wie die Leute auch wirtschaftlich in einer unheimlichen Not war. Monatsverdienst umgerechnet bei 15 Euro. Aber das kriegen Sie in Peso aus, wenn Sie mehr Lebensmittelkarten heute. Aber ich rede jetzt nicht von der wirtschaftlichen Armut, sondern dieser totale Kampf gegen das Evangelium. Und da ist das so wunderbar, wie das Evangelium aufbricht. Prediger, meist junge Leute zwischen 20 und 30 Jahren, keinerlei Ausbildung. Und wie sie dann von anderen mitgenommen werden und wie die 90% der Gemeinden kriegen gar keine Anerkennung. Das muss man ja in den kommunistischen Systemen eben die Registrierung beantragen. Die beantragen da und die Registrierung bei der Polizei und kriegen sie nicht. Das gibt dann der Polizei den Anlass, dass sie jede Hütte sofort wieder abbrechen können und Strafen verhängen, gegen die sie sie illegal versammeln. Aber die sind überfüllt. Weil das Evangelium das einzige ist, was auf die Lebensfragen der Menschen, wer gibt denn eine Antwort? Wenn einer stirbt, wer hilft denn auf die Nöte des Lebens? Das ist doch die Botschaft für uns und das soll Ihnen wieder Mut machen, das Evangelium weiterzutragen in Ihrer Umgebung, dass Sie das machen, weitersagen und dass Sie auch wissen, ohne Kreuz keine Krone. Ohne Kreuz keine Krone. In Ihrem Leben sind es gerade die schwierigen Lebensabschnitte gewesen, die Sie zum Herrn hingetrieben haben. Und in den Tagen des Wohlstands und des üppigen Lebens hat man Gott fast vergessen und kam nicht mehr zum Bibellesen. Darum ist es ganz wunderbar, dass wir überall erleben in den Ländern der Verfolgung, wie die Gemeinde wächst. Und es ist mir immer wieder wichtig, das bewusst zu machen, weil viele bei uns dann beten in der Gebetsgemeinschaft, Herr, gib ihnen Freiheit. Das ist doch eine Gefahr, die Freiheit. Sie sitzen Tag und Nacht vor dem Fernseher oder vor dem Smartphone und unsere jungen Leute. Nein, Herr, gib ihnen doch in dieser Not die Kraft, dass sie dir treu bleiben können. Und das ist das Wunderbare. Ich habe ja in vielen Teilen der Welt verfolgte Christen erlebt, in Afrika und so weiter, aber auch in der Sowjetunion oder in anderen Ländern, auch in China oder wo das war. Interessant, dass die immer sagten, ihr habt es ja noch viel schwerer in der Freiheit. Das haben die registriert. Weil bei uns der Glaube verwässert wird. Und wenn man sich anpasst, weil man den materiellen Dingen nachhängt. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserer Zeit treu bekennen, denn es ist in unseren Tagen ganz schrecklich, wie der Grundwasserspiegel sinkt, weil man denkt noch vor Jahren, wie das war. Und da sind ganz viele mit uns gewesen, Jugendarbeit. Und heute, wo sind sie? Irgendwo weg. Und sie stehen nicht mehr im Glauben, dass wir ihnen nachgehen. Und das bewegt mich auch ganz besonders für unsere Alten. Ganz viele, wenn ich sie besuche, sagen, was hast du denn heute gelesen? Ja, ich habe die Zeitung gelesen, hast du die Bibel gelesen? Da reicht die Kraft nicht mehr dazu. Das ist doch furchtbar, wenn man im Glauben müde und matt wird, helfen Sie doch mit, dass die Leute bei Jesus bleiben und in seinem Dienste stehen. Das ist ganz wunderbar, wie der Herr uns führt. Und eine der schlimmsten Verfolgungsstätten habe ich erlebt in den Inseln Indonesiens. Indonesien hat ja über 13.000 Inseln auf den Molukkeninseln. Im Jahre 2000 und 2002 ging eine ganz schreckliche Verfolgungswelle dort nieder, das waren Guerillakämpfer. Meist hat man ja in unseren Zeitungen, liest man ja kaum etwas von 10.000, die herüberkamen von Saudi-Arabien finanziert, haben etwa auf der Insel Halmahera alles abgebrannt, zerstört, verwüstet. 100.000 sind geflohen, meist Christen, sind irgendwo, haben sie in Sarawak oder wo haben sie in Fabrikhallen wieder gesammelt. Eine ganz schreckliche Verfolgung, die dort losgebrochen ist und die ganz unheimlich war, alle Kirchen zerstört. Was mich interessiert hat, in diese niedergebrannten Kirchen, das waren ganz eindrückliche Fotos, da wurde hingespräht, Jesus Eiterbeule. Also Sandfleck, war so immer auf in ihrer indonesischen Sprache. Hinten mit dem Spray hingemacht. Es ist ein Hass gegen Jesus. Und das war so eine Bezeichnung, dass Jesus eine Eiterbeule sei oder ein Dreck oder irgendwas im Indonesischen. Ich kann das nicht übersetzen. Aber ein Schmähwort. Und das müssen Sie wissen. Der Sohn Gottes lässt sich das gefallen, verleumdet und verstoßen, dass wir ihn ehren und lieben, der alles für uns gibt. Und es ist der einzig lösende Name für eine verlorene Welt. Und der Hass gegen Jesus, ob das im Kommunismus war oder ob das in den Islamverfolgungen war, Boko Haram ist zurzeit die schlimmste Mordorganisation, nicht ISIS. Seit 1980, und wird von uns kaum registriert, seit 1980 tobt der Kampf von Boko Haram. Man hat nur etwas gelesen, wo diese Mädchenklassen entführt wurden. Aber wir wissen es von den Besuchen unserer Mitarbeiter, waren immer wieder in Nordnigeria. Es sind circa jedes Jahr 15.000 Frauen, Männer und Kinder, völlig friedliche Zivilisten, die niedergemordet werden um des Evangeliums willen. Und jetzt müssen Sie wissen, dass ausgerechnet dort im Norden Nigerias, das ist ein ganz schwerer Sahelgürtel, nennt man ihn eigentlich, das ist ein ganz wilder Moslemgürtel. Das war für die Mission ganz arg schwierig, dort überhaupt einzudringen, weil die sich gepanzert haben gegen das Evangelium. Nirgendwo in der Welt werden so viele Muslime Christen wie gerade dort. Durch das Zeugnis der Christen, die bei den Massenbeerdigungen, wo im Dorf ganze Dorfbevölkerung niedergemordet wird, für ihre Verfolger beten. Und sie haben gesagt, betet für uns, dass wir es durchhalten. Wir haben so viele Christen im Militär, wahrscheinlich die Mehrheit des Militärs, wir haben einen christlichen Präsidenten gehabt in Nigeria. Und er war nicht in der Lage, es mit militärischer Gewalt niederzuschlagen. Und er sagte, das ist nicht unsere Lösung. Jesus mutet uns das zu und wir wollen ihm treu bleiben bis zum Tod. Aber das ist das, was Muslime am meisten erschüttert. Mein Freund Yusuf in Algerien, seit Jahren kennen wir uns, er ist ein toller Evangelist, ein mutiger Mann, er hat eine Asiatin zur Frau. Der betreibt in Algerien eine Bibelschule für Muslime, die Christen geworden sind. Er gehört zur Operation Mobilisation, zu diesen mutigen, bekennenden Christen. Wie wir uns das letzte Mal getroffen haben, hat er mir erzählt, der Innenminister in Algerien hat gesagt, ihr dürft evangelisieren, wo ihr wollt in Algerien. Auf den Plätzen, in den Straßen. Kein Polizist wird euch was tun. In Algerien, einem völligen Muslimland. So sind sie erschüttert über den Terrorismus. Die Muslime sind erschüttert über den Terrorismus. Und sie wissen, dass viele Muslime das auch nicht verstehen, dass diese Mordserie von Islamisten gibt. Und das ist ein Einfallstor für das Zeugnis des Evangeliums. Er war in einer Sitzung, dieser Yusuf, und wie er rausging, hat er nochmal die Bibel hochgehalten, hat gesagt, uns geht es nicht um Kirchen und Gruppen, es geht uns um Jesus und um sein Wort. Dient ihm. Und das ist so wichtig, dass wir das auch an diesem Tag, wo es uns auch morgen darum geht, um dieses Thema uns wieder wichtig wird, dass es ein machtvolles Zeugnis, auch das Leiden der Christen. Paulus hat viel vom Leiden gesprochen, auch das will ich morgen kurz erwähnen. Er hat immer, wenn er vom Leiden gesprochen, ich freue mich meiner Leiden. Und in ihren Gemeinden ist auch das Leiden der Kranken, Pflegebedürftigen ein machtvolles Jesuszeugnis. Denn dort redet Jesus auch in ihrem Leben ganz stark. Und jetzt noch ein Wort. Jesus baut heute sein Reich. Das haben wir geschworen schon bei dem Lied. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ. Wir sehen immer auf die politischen Vorgänge. Und es ist ja auch heute für die Gemeinschaften und die evangelikalen Kreise ganz arg schwierig, dass sie sich nicht verlieren in die politischen Fragen der Zeit. Ich möchte Sie warnen, die politischen Fragen haben immer die Gemeinden zerrissen und zerstört. Da müssen Sie ganz arg aufpassen. Wenn wir heute Abend über die politischen Fragen reden würden, wären wir sofort uneins und wären zerstritten, weil es alle möglichen Antworten gibt. Aber was so wichtig ist, mit dem Kommen von Jesus hat er sein Reich begonnen, die Herrschaft in Menschen, der Bekehrung, da ist Gemeinde entstanden und die Gemeinde hat die Welt überwunden und zwar die Siegesbotschaft wurde ausgebreitet. Also heute, dass wir wieder Reichsgottesdenken haben, dass Jesus sein Königreich ausbreitet, das ist der Vorgeschmack der kommenden ewigen Welt und wir dürfen daran beteiligt sein, das ist so wichtig in unseren Tagen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Uns geht es auch nicht um Gemeindebau und wie groß und wie, das ist ja eine falsche Diskussion, sondern ob Menschen zum Glauben an Jesus kommen, aus dem Machtbereich der Finsternis herauskommen und von Jesus gebraucht werden in ganz verschiedenen Diensten und Aufgaben, dass Jesus sein Reich baut. In dem Büchlein ist leider nicht drin, sonst haben wir heute Abend gesungen von Garve, das schöne Reich des Herrn. Dass das Reich Gottes ein wunderbares Lied, dass es ausgebreitet wird zu uns, wurde in der Missionsbewegung immer wieder gesungen. Ein alter Ruhestandsarzt der deutschen Missionsgemeinschaft, Dietrich Schmoll. Viele kennen ihn, weit über 80. Dem hat es Gott noch einmal aufs Herz gelegt. Er war ja im Süden Äthiopiens, wo die großen Erweckungen sind. Der Wort des Lebenskirche. Heute über 11 Millionen Mitglieder. Im Jahre 1940 gab es erst die ersten Bekehrungen. Wird Verfolgung durch nur marxistische, militärische, eben überall. Dr. Dieter Schmolz sagt, aber die koptische Kirche, das sind 30 Millionen, die sind gefangen in Blindheit. Die haben lauter Schriften, die Bibel verdunkeln. Die koptischen Christen Äthiopiens haben sich immer gewehrt, auch gegen den Weg. In Ägypten ist ganz anders. Sie sind viel mehr missionarisch. Auch durch die dauernde Verfolgung, die sie vom Islam her haben. In Äthiopien sind sie 30 Millionen, die Priester wissen nicht, was in der Bibel drin steht. Die kennen bloß ihre Riten und Dinge. Und er ist noch einmal ausgezogen. Gott hat ihm die Tür geöffnet in Tigre, das ist der Norden Äthiopiens. Gerade ist dieser Stamm, der in der Regierung Äthiopiens beteiligt ist. Und das ist, er hat es im Evangeliumsrundfunk einmal erzählt. Er wird morgen auch unter uns sein, der Dr. Dietrich Schmoll. Ich glaube, er ist weit 84, 85 Jahre alt. Dem hat Gott auf einmal geschenkt, dass die Priester der koptischen Kirche sagen, wir sind bereit, wenn das Evangelium übersetzt wird. Die haben so nur so eine Kirchensprache, die versteht kein Mensch. Das muss übersetzt werden, vor Jahrhunderten irgendwo übersetzt, in eine moderne Sprache übersetzt. Wir durften das damals finanzieren, dieses Bibelübersetzungskomitee, den Druck. Dann wurde die ganze Bibel gedruckt. Dann war ich noch dabei, wie der Leiter des Priesterseminars gesagt, schickt uns einen evangelischen Bibellehrer, der uns das Evangelium erklärt. Und jetzt sind die Türen offen, auch in Äthiopien, einer toten Kirche. Das ist ja immer wieder so schlimm, dass es auch tote, erstarrte Kirchen gibt. Und wir dürfen doch uns freuen, dass das möglich ist, dass Jesus das schenkt, Erweckung und Erneuerung. Und das erbitten wir auch in unseren Gemeinden. Wir wollen uns wieder konzentrieren auf das Wesentliche, dass das Wort Gottes läuft und dass das Wort Gottes weitergeht und wir da uns freuen dürfen, dass er das tut. Lassen Sie mich schließen mit einer kleinen Geschichte, die mich so beeindruckt hat in Peru. Unser Kurt Philipp ist natürlich noch ganz anders mit seiner Elvira in Südamerika zu Hause und könnte uns jetzt erst recht erzählen, was alles Gott tut. Mich hat das nur beeindruckt von einer dieser großen Bibelkirchen von Lima. Da stehen in einem Vorort von Lima Frauen und warten auf den Bus. Und da ist eine einsame Frau, die steht dabei und sagt, wo geht ihr denn hin? Dann sagen wir, gehen zum Gottesdienst in die Bibelkirche. Dann sagt sie, da könnte ich nicht hingehen. Warum kannst du nicht hingehen? Und drückt dann rum und sagt, bin Prostituierte. Er sagt, das waren wir doch bis ein halbes Jahr auch und dann haben wir Jesus gefunden. Komm mit. Sehen Sie, das ist so wunderbar, dass das geschieht. Und es ist gar nichts Großes, sondern wo Sie der Heilige Geist leitet, werden Sie gebraucht und dürfen mithelfen, dass das auch in unserer Zeit geschieht. Dass Gottes Reich weltweit wächst an dem Ort, wo Sie sind, bei Ihren Kindern und Enkeln, in Ihrer Gemeinde, wo Sie sind. Dass sich ein paar sammeln, sagen, wir wollen wieder beten für die Missionsarbeit. Und wollen das tun. Nicht das Geld ist das Hauptproblem, wissen Sie das, sondern das Fehlen des Heiligen Geistes, weil die Beter fehlen. Paulus sagt im Kolosserbrief, betet. Und die Sklaven mit Wachen, die waren todmüde, wenn sie in 12-Stunden-Tag hatten, dass sie nachts noch wachen mussten, dass sie beten können, dass das Reich Gottes wächst. Und dann tut Gott so viel, dass es uns auch ermutigt. Ich bitte Sie immer, sammeln Sie die Nachrichten, wo Sie etwas vom Wachsen des Reiches Gottes hören. Das ermutigt Sie. Wissen Sie, die müssen wir sammeln. Oft sind die in den Missionsblättern vor lauter Geldspenden und Fragen und Ordnungsfragen und was Bausachen versteckt. Uns interessiert, was geschieht denn heute? Und das ist so wunderbar, dass Sie das sammeln, einander aufmerksam machen und dass Sie für die Sache des Herrn beten. Das wollen wir jetzt auch noch tun. Lieber Herr, wir danken dir, dass du dein Reich baust, auch in dieser letzten bösen Zeit. Dass du stärker bist als alle Mächte dieser Welt, auch stärker als die Finsternis Satans. Herr, wir wollen Buße tun, dass wir oft nur so leichtfertig dir nachfolgen. Dass wir deinem Wort nur so lau gegenüberstehen. Erneuere uns und erwecke uns. Wir danken dir für diese vielen Anstöße, die wir aus allen Teilen der Welt bekommen. Wir wollen jetzt auch betend eintreten für deine leidende und verfolgte Gemeinde. Herr, wir verstehen das nicht, wie sie auch unter Tränen dich loben können, aber wie sie deine Nähe und deinen Segen erfahren, auch in den schweren Prüfungen. Wir bitten dich für die, die inhaftiert sind, die mit der Gehirnwäsche bearbeitet werden. Herr, stärke du deine Gemeinde auch in Nordkorea, aber auch in all den Ländern, Kambodscha, Laos, Usbekistan, wo das ist, in den afrikanischen Ländern, den muslimischen Ländern, auch in der buddhistischen Verfolgung von Sri Lanka. Herr, gib du deinen Zeugen Kraft und Mut, dich zu bekennen. Und dass wir es dann lernen von ihnen, dass du uns auch die Türen öffnen willst, auch bei uns. Amen. Jetzt möchte ich noch sagen, dass ich natürlich zur Verfügung stehe, auch für Sie, tue ich gern nachher, alles möchte ich beantworten, dann alle Fragen. Wir wollten bloß unser Thema noch durchziehen, ich stehe die ganze Nacht noch zur Verfügung, wenn es sein soll. Aber wir singen jetzt noch, und für die, die früh zu Bett gehen wollen, das Lied Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag. Die Zeit ist gar nicht mehr lang, wo wir wirken können, wir wollen die Zeit benutzen. Nummer 4, Auf, denn die Nacht wird kommen. Für den Abend, schöne Unterhaltungen, für die, die so früh zu Bett gehen, eine gute Nachtruhe. Und der Herr sei mit Ihnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und über deiner ganzen Christenheit weltweit. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.